alt sein, einfach aus Alter nicht mehr können.
Hast du mir nicht mal gesagt, du willst eher so, dass ein Garagentor auf dich draufhält oder sowas?
Das wäre eine schöne Option auf jeden Fall, wenn es kurz und schmerzlos ist.
Ach so.
Genau, also wenn ich alt bin und dann fällt ein Garagentor auf mich drauf.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Hallo Sissy Metzschke.
Hallo Jan Edler. Wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut.
Du hast auch so rote Bäckchen heute. Und jetzt wird's warm, wenn man so reinkommt aus der Kälte? Oder genau, was ist das? Oder warst du krank?
Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, deswegen habe ich so rote Bäckchen.
Ach so. Ja. Oder hast du schon einen Intus?
Naja, vielleicht nicht mehr.
Wie meinst du das?
Na, ich habe heute früh, beziehungsweise heute Vormittag, mit Freunden in einem Café zusammengesessen. Mhm. Die kommen gerade aus Prag und komme ich gerade hier besuchen. Und da habe ich einen Café Brûlé getrunken.
Was denn Café Brûlé? Ich kenne nur Creme Brûlée.
Ja, ja, das ist ein Kaffee mit Orangenschalen und ich glaube Cognac war drin.
Oh.
Ja, war gut.
Wann hast du das getrunken?
Es war nur einer. Es war bestimmt um 11. Es war schon nach um 10.
Macht dir das hier so zu schaffen, dieser Podcast
nein,
mit mir?
Nein, nein, aber ich hatte ja danach erstmal nichts vor und wusste schon, dass ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz 10 Minuten
mit. Du hast nichts vor, wir machen heute Radieschen von unten und du hast nichts vor. Das ist der wichtigste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Also auch, weil es der erste ist, den
das
wir jemals
richtig,
gemacht haben.
Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde vor Aufzeichnung angefangen habe.
Hat sich der Jan heute schon mal einen Kaffee Brûlé gegönnt um 11?
Ja.
Jan, lass über Sterben reden.
Mhm. Nee, ist doch gut. Also habe ich eigentlich heute den ganzen Tag, wenn man so möchte.
Wieso denn das?
Na, die Freunde, die mich besuchen kommen, wir haben uns auch die ganze Zeit, also auf Englisch, das war für mich ein bisschen schwer, weil ich habe da so eine ganz minimale Sprachbarriere und habe nach Wörter gerungen. Wir haben uns erstmal über das Buch unterhalten, über das Freundebuch zum Sterben.
Ah, da muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Wenn dieser Podcast hier vorbei ist und Jan und ich wieder ein bisschen Zeit haben, dann wollen wir ein Buch rausbringen, wie damals in der Schule, dieses Freundinnenbuch. Aber da darf jeder reinschreiben, wie er oder sie sich die eigene Bestattung vorstellt. Was darf sein? Feuer, Erd, Wasser, welche Musik, was ist wichtig, was soll es zu trinken geben? So eine Sachen, damit das auch alles in Ordnung ist. Und darüber habt ihr gesprochen. Mhm. Aber wir haben doch gesagt, wir erzählen das keinem, damit uns niemand die Idee klaut.
Ja, ganz genau. Ich habe nämlich immer noch die Hoffnung, dass unsere Idee bleibt.
Ja, ich auch.
Aber ich habe mich mit den beiden darüber unterhalten, weil François, so heißt der Freund von meiner Freundin Julia, kommt aus Belgien und er hatte erzählt, dass er sich mit seinem Vater auch noch nicht wirklich darüber unterhalten hatte, was jetzt sozusagen passieren soll. Da kamen wir halt auf das Thema. Und
ist der Vater noch am Leben?
Der Vater ist noch am Leben.
Okay. Und auch, genau. Ist er krank oder gibt es irgendeinen Anlass?
Einfach so, weil man es mal machen sollte, weil man sich ja in den meisten Fällen nicht darüber unterhält. Und wir haben uns halt eben auch über die Sinnhaftigkeit dieses Freundebuchs unterhalten, weil es ja schon bei den meisten so ist, dass die Beziehung, umso älter man wird, zu Freunden eher enger ist als zur Familie, ja, dass man mehr Zeit mit denen teilt. Also nicht unbedingt, dass die Beziehung vielleicht enger ist, aber dass man halt mehr Zeit mit denen teilt. Und manche Familienmitglieder, vielleicht auch die Eltern, nicht unbedingt essentiell ist über einen Wissen. Meine Eltern wussten auch nicht unbedingt, was ich für einen Sport mache oder keine Ahnung, mit wem ich in meiner Freizeit zu tun habe.
Ich weiß noch ganz genau, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu planen und noch mehr über den Tod geredet haben, als wir es eh schon immer machen, hast du gesagt, ich sag morgen gleich meiner Mutter, das sollte mit mir irgendwas sein, dass sie dich anrufen soll, damit ich deine Bestattung ausrichten kann. Krass, da ist mir das auch so bewusst geworden. Ne? Meine Mama, also Weihnachten, ich erkläre da jedes Jahr, Mama, Raffaello ist nicht meine Lieblingsschokolade, es ist Rocher. Wenn ich mir dann so vorstelle, dass die meine Bestattung ausrichtet, ne, die würde wahrscheinlich die Kelly Family noch spielen, weil ich das mal geil fand als Teenager. Aber woher soll sie es auch wissen, so, weißt du?
Finde ich gut, das wird auf jeden Fall interessant. Ich habe übrigens gleich meine Mutti angerufen.
Ich finde es krass, dass du Besuch bekommst aus Prag. Ich stelle mir das gerade so geil vor, ihr sitzt im Café, es ist 11 Uhr vormittags, trinkt Kaffee mit Schuss drin und redet übers Sterben.
Ja.
Ist es so normal, wenn man mit Jan Edler befreundet ist, dass man so vormittags schon anfängt zu trinken und über den Tod spricht?
Irgendwie anscheinend ist es normal. Es ist vielleicht genauso normal, wie man über das Sterben mit unserem heutigen Gast sprechen wird. Ich verrate mal noch nicht zu viel, aber ich glaube, wenn das halt so ein Thema für einen ist, beziehungsweise einen umgibt, und man sich ganz natürlich darüber unterhalten kann, ohne dass man Angst hat oder irgendwelche Hemmungen, dass einen das noch mehr im Leben bereichert.
Hast du das Gefühl, dass dich deine Freunde oder Bekannte auch oft reduzieren? Ich meine es gar nicht so böse, aber dich reduzieren auf dieses Thema. Ich habe das gerade lustigerweise letzte Woche mit Martin Rutter, mit dem Hundeprofi besprochen, ne? Der ja ständig auf der Straße, wo er geht und steht, natürlich angesprochen wird. Die Leute sagen, Entschuldigung, ich habe eine Frage, mein Golden Retriever, der frisst immer Pferdeäpfel, wie kann ich das unterbinden? Mhm. Er sagt, er wurde sogar in der Sauna letztens angesprochen von einer Frau, die ihre Chance genutzt hat, um was wegen ihres Hundes zu fragen. Und dann habe ich letztens auch, wen hatte ich denn da? Ach genau, Tanchala hatte ich zu Gast. Das ist ein Comedian mit türkischem Background, der im Rollstuhl sitzt. Der wird natürlich entweder immer zu seinem Background eingeladen oder zu seiner Behinderung. Und ich habe so gesagt, ich stelle mir das so scheiße vor, wenn dich nie jemand fragt, was dein Lieblingsbuch ist, was du zu aktuellen politischen Ereignissen sagst, sondern natürlich stehst du in dem Fall Martin Rütter für Hunde oder er setzt sich auch viel ein für Inklusion und macht dieses Thema so präsent. Aber trotzdem ist es doch schwierig, darauf reduziert zu werden. Du bist der personifizierte Tod für viele.
Ja, das ist richtig. Man ist so in seiner Rolle als Bestatter. Du bist ja auch in deiner Rolle als Moderatorin und hast ja, also das Thema Musik umgibt dich.
Aber mich fragen alle immer das Gleiche. Was denkst du, was die meistgestellte Frage ist?
Die meistgestellte, irgendwas Versautes mit irgendwelchen Promis.
Die wollen immer wissen, welcher Promi ein richtiges Arschloch ist und, und welcher der netteste war von allen. Also ich weiß nicht, wie oft ich die Frage schon beantwortet habe.
Aber warum? Ich meine, das ist zum Beispiel ja was, das nimmt ja jeder anders wahr. Ne?
Ja. Naja, ich meine, wenn du so ein Interview mal abbrichst, weil es halt überhaupt nicht matcht, das ist ja auch nicht so, dass der eine Mensch vielleicht ein Doofsack ist oder der andere, sondern es ist ja wie beim Sex, und es geht ja meistens um die Kombination zweier Menschen. Weißt du, es ist ja nicht ganz so, dass einer nichts kann und der andere kann alles, sondern manchmal passt es halt einfach nicht, und das ist ja auch völlig okay. Aber sorry, ich bin schon wieder ins Labern gekommen. Wie ist das denn jetzt für dich, wenn alle immer mit dir übers Sterben reden wollen?
Für mich ist das ganz okay. Ich hatte mal zwischenzeitlich so eine kleine, ich würde es jetzt nicht sagen, Sinnkrise.
Einen kleinen Blues?
Aber einen kleinen Blues, weil man will ja eigentlich auch nicht nur darauf reduziert werden. Ne? Und es ist ja auch so, wenn man jetzt auf Partys, letztens, als ich bei mir eine Feier gemacht hatte, beziehungsweise eine Feier, wir haben so einen Männerabend gemacht, da ging es fast nur um das Thema. Und dann habe ich aber auch gesagt, naja, wenn wir dann jetzt aber woanders uns treffen, bei dir zum Beispiel, Ronny habe ich zum Beispiel gesagt, da unterhalten wir uns dann nur über Programmierung, bitte, ne? Weil das ist schon irgendwie beklemmt, wenn man auch so, ich möchte auch nicht immer so der Mittelpunkt und die Zentrale eines Gesprächs sein, gerade wenn es jetzt mehrere sind. Man kann sich mal darüber unterhalten.
Dabei bist du so eine narzisstische Rampensau, Jan.
Ja, das bin ich. Das merkt man, sonst würde ich jetzt hier keinen Podcast machen, auf jeden Fall. Ja, aber wie du schon sagst, man möchte sich ja halt auch ganz gerne über jemand anderes, beziehungsweise über ein anderes Thema unterhalten. Es ist aber für mich ist es in Ordnung, weil für mich gehört es einfach dazu.
Das finde ich gut, es trifft sich, weil in diesem Podcast werden wir garantiert über nicht viel anderes reden.
Ja,
Jan, wie willst du mal sterben?
Sterben. Also am liebsten, weil wir uns auch letztens darüber unterhalten haben, ich hatte schon mit, ich glaube, 8 oder 9 Jahren habe ich ein Buch gelesen über Ramses II. Und der ist sehr alt geworden und hatte viele Kinder. Und das fand ich damals schon eine schöne Vorstellung, dass man alt ist, viele Kinder hat und dann umringt von dem Gewusel seiner Nachkommen.
So Peter Fox Haus am See mäßig so und Peter die Enkel Fox spielen Haus im Garten. Also das heißt schon mal, du bist keiner von denen, die sagen, ey, noch so in jungen Jahren richtig Gas geben und dann zack, bumm, puff, aus, sondern du willst schon gerne alt werden.
Ich möchte alles genießen, alles erleben, auf jeden Fall.
Deine Oma hat ja gesagt, als sie bei uns zu Gast war, sie würde gerne im Schlaf sterben.
Ja.
Ich glaube, das ist für ganz viele so eine Traumvorstellung vom Tod, oder?
Ja, weil die Angst halt vor Schmerz da ist, ist ganz klar.
Weil man schon so ein bisschen weggetreten ist dann. Aber du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet.
Alt sein, einfach aus Alter nicht mehr können.
Hast du mir nicht mal gesagt, du willst eher so, dass ein Garagentor auf dich drauffällt oder sowas?
Das wäre eine schöne Option auf jeden Fall, wenn es kurz und schmerzlos ist.
Ach so.
Genau, also wenn ich alt bin und dann fällt ein Garagentor auf mich drauf, während ich auf der Couch liege.
Das können wir organisieren.
Wie ist es denn bei dir?
Ich schreib das mal auf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dich das extra gefragt, um von mir abzulenken, weil ich es einfach nicht weiß. Also ich glaube, dieses gute Medikamente bekommen später mal, wenn man irgendwas hat, wenn man entweder alt ist oder krank ist und dann so ein bisschen einschlafen, ist natürlich irgendwie die schönste Vorstellung. Also was die schlimmste ist, seitdem ich, in welchem Buch von Benedikt Wells war das denn, dieser Flugzeugabsturz? Da war so eine Szene, boah, die verfolgt mich. War das bei Becks letzter Sommer? Ich glaube ja. Oh mein Gott. Also das wäre so Hilfe. Ne, so auf gar keinen Fall sowas. Aber ich möchte nicht von einem Hai angefressen werden, ich möchte nicht ertrinken und ich möchte nicht abstürzen.
Ach so, naja, da hast du dir aber auch schon Gedanken gemacht.
Auf jeden Fall.
Todgeflüster.
Wir haben auch in dieser Folge von Radieschen von unten Besuch. Und zwar ist das eine Frau, die mit dem Tod arbeitet. So ein bisschen wie Jan, aber sie arbeitet mit dem Tod, bevor Jan dran ist sozusagen. Sie ist Sterbebegleiterin und sie hat schon 2 Bücher über ihr Leben, über das, was sie möglicherweise gelernt hat, im Umgang mit dem Tod geschrieben. Ihr aktuelles Buch heißt Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Und ihr Name ist Johanna Klug. Schön, dass du da bist.
Hi. Danke für die Einladung. Ich freue mich voll.
Hol uns doch vielleicht erstmal alle ab und erzähl uns so ein bisschen, wie du zu deinem Job gekommen bist und vielleicht auch, wie dein Arbeitsalltag so aussieht. Ich glaube, das kann sich keiner von uns so richtig vorstellen.
Ich kann es mir manchmal auch nicht vorstellen. es ist ja nicht irgendwie ein Job so. Also dieses Ehrenamt, Sterbebegleitung ist ja ein Ehrenamt so. Ich verdiene ja damit kein Geld. Und eigentlich hat es damit angefangen, dass ich ja mit 16 im Altenheim irgendwie neben der Schule ein bisschen gejobbt habe. Ich habe so ein kleines Geld dafür bekommen, habe aber gemerkt, natürlich, ich kann das jetzt nicht irgendwie für das Geld machen, sondern ich habe einfach gemerkt, das ist eine unglaubliche Qualität, mit diesen Menschen im Kontakt zu sein, also dieser Generationenaustausch. Und bin dann mit 20 aber auf die Palli gekommen, also auf die Palliativstation, und habe mich da neben meinem Studium eingebracht. Zu meinem Hintergrund jetzt auch mal, ich habe Medienmanagement und digitale Kommunikation studiert, also was ganz anderes, was man jetzt vielleicht erwarten würde. Also viele haben auch immer gedacht, so, dass ich irgendwas mit Medizin oder Psychologie studiert habe, so, aber stimmt ja nicht. Also genau. Und dann habe ich das immer parallel gemacht. Also ich habe zwar auch immer nebenbei in der Gastro gearbeitet, mein Studium gemanagt, und dann war ich jeden Freitag auf der Pali. Und so hat sich das immer weiter entwickelt, dass ich das auch während meines Masterstudiums so weitergeführt habe. Dann war ich in Südafrika im Hospiz und bin dann nach Regensburg gekommen, nach meinem Master, um einen Studiengang aufzubauen, der sich auch mit Sterben, Tod und Trauer beschäftigt. Habe den dann auch eben mit aufgebaut, dort auch gelehrt, koordiniert. Genau, und jetzt schreibe ich irgendwie Bücher, mache alles, was rund um Sterben, Tod und Trauer passiert. Und ich glaube, das ist mehr oder weniger mein Job.
Woher kommt denn die Faszination für Sterben, Tod und Trauer? Was würdest du sagen? Warum beschäftigst du dich damit?
Naja, warum macht Jan das?
Weil Jan eine Zeitungsannonce gesehen hat, wo sie einen Bestatter gesucht haben und Jan eigentlich Grafiker ist und gedacht hat, ach Mensch, und dann hat er ein Praktikum gemacht und dann hat er es so gut gefunden und ist dabei geblieben.
Ja, geil. Okay, das ist wirklich witzig durch eine Zeitungsannonce. Ja, okay, so bin ich nicht auf die Pali gekommen, aber ich habe schon immer gemerkt, und ich meine, das ist ja auch so ein ganz kindliches Bedürfnis eigentlich, also wenn ich in Schulklassen bin, so, ich merke das ja auch immer, wenn ich diesen Raum aufmache, so Kinder wollen über dieses Thema reden, weil sie merken, so daheim finde ich gar keinen Zugang dazu. Also von daher ist es ja was ganz, ganz Natürliches und wir verlieren diese Verbundenheit auch auf dem Weg zum Erwachsenenwerden. Und für mich hatte der Tod aber nie was Erschreckendes, sondern für mich war das eher verbunden mit einer Faszination. Und ich habe halt einfach auch schon in der Zeit im Altenheim gemerkt, wie stark das tabuisiert wird. Und ich war jetzt für das erste Buch auch mal mit einem Bestatter unterwegs. Und dann habe ich ihn auch gefragt, so, ja, Helmut, wie siehst du das denn? Und er meinte dann so, ja, naja, uns wird immer noch gesagt, ja, Jungs, kommt lieber durch den Keller, parkt bitte im Hinterhof bei den Mülltonnen. So ungefähr, weil die nicht wollen. Also, und dabei ist es so absurd, dass dort das Sterben auch tabuisiert wird oder weggeschoben, weil irgendwo ist es ja wirklich klar, dass das so die letzte Lebensphase ist. Und das ist mir aufgestoßen und da habe ich einfach gemerkt, ich möchte das wenigstens für mich irgendwie verändern und meine Haltung dazu. Und ich war auch, glaube ich, einfach neugierig.
Du hast vorhin von der Pali gesprochen, von der Palliativstation. Vielleicht nochmal für alle Menschen, die uns gerade zuhören und die gar keine Ahnung von dem haben, was du tust, von Sterbebegleitung. Ab welchem Punkt kommst du dazu und gehst du zu jedem Menschen oder darf man sich dich wünschen sozusagen? Oder kommst du erst in den letzten 36 Stunden oder wann genau?
Also ich meine, man kann das ja immer nicht so ganz genau sagen. Die Ärzte können ja immer nur so eine ungefähre Prognose geben. Aber ich kenne so viele Leute, da war eine ganz andere Zeit im Raum gestanden und die Menschen haben da noch viel, viel länger gelebt. Also das kann man nie genau sagen. Eine palliative Behandlung ist eben genau, eben, dass dann ganzheitlich sich um den Menschen gekümmert wird und er eben auch ganzheitlich in den Tod begleitet wird, so mit all seinen Bedürfnissen, die unser Menschsein so ausmacht. Und da komme ich einfach dann dazu, wenn diese Menschen auf die Pali kommen. Also ich bin dann normalerweise jeden Freitag da oder wenn ich auch im Hospiz bin, das wechselt ja immer je nachdem, an welchem Ort ich gerade lebe, was ich mir da aussuche und bin dann so einen Nachmittag so 5-6 Stunden da und schaue auch überall mal rein und je nachdem, ob ich auf einer Pali bin oder im Hospiz, habe ich natürlich auch unterschiedlich lang Zeit, eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen, weil das ist ein bisschen komplexer, aber bei einer Palliativstation bleiben Menschen nur im Durchschnitt so 10 Tage, bevor sie entweder weiterkommen ins Pflegeheim, auf eine andere Station, ins Hospiz, versterben, nach Hause. Also genau, und im Hospiz ist das wirklich so die Herberge, die die Menschen wirklich bis zu ihrem tatsächlichen Tod begleitet.
Johanna, was bespricht man da? Wenn man zu jemandem ins Zimmer kommt, von dem man weiß, der hat maximal noch 10 Tage zu leben, wie trifft man den richtigen Ton und was genau wird da besprochen?
Ich gehe da ganz offen und leer rein und nehme mich selber zurück, obwohl ich ja natürlich mit mir als Johanna so resoniere mit den Menschen. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht um mein Gegenüber. Und das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, die da besprochen werden. Also entweder vielleicht auch so, was kommt nach dem Tod? Das ist immer so
Was kommt denn nach dem Tod, Johanna?
Ja, das ist eine viel zu groß gehaltene Frage. Und ich glaube, das Stichwort ist hier auch diese Kontrolle, die wir wollen im Leben, die wir auch aber für den Tod wollen. Es geht nur darum, dass wir eine Sicherheit bekommen. Und ich glaube nicht, dass wir diese Sicherheit brauchen, beziehungsweise begrenzt die uns so sehr. Und ich sage immer so, ich glaube einfach an ein riesengroßes Abenteuer. Und ich bin total neugierig, weil, du, ganz ehrlich, ich kann ja auch nicht mein Leben kontrollieren, so gern ich das vielleicht auch manchmal möchte, so viel Sicherheit es mir geben könnte, ist just not working so. Und das ist das Gleiche mit dem Tod. Ich glaube, es kommt einfach auf die Haltung an. Auf die Haltung, wie ich dem Leben begegne und auch meinem Sterben, meinem Tod. Und das ist das Entscheidende. Und ich möchte auch, wenn ich dann bei den Menschen bin, in den Gesprächen, oder wir auch nicht sprechen. Es geht ja nicht immer nur ums Reden. Es geht auch oft darum, einfach diese Stille zu halten und sie nicht auszuhalten, weil es sich immer so anstrengend anhört, sondern einfach dieses Dasein und sich selber zurückzunehmen, wie wenn ich eine Tür aufmache und erstmal einen Schritt zurückgehe. So, es geht nicht um mich so. Und ich bin da und halte auch Situationen mit, die vielleicht nicht so angenehm sind und wo es genau wichtig und richtig ist, dass ich da bin als fremde Person im System, weil oft sich auch Sterbende mir ganz anders öffnen können, als wenn jetzt irgendwie Zugehörige dabei sind. Und da werden mir nochmal ganz andere Sachen anvertraut. Und ich denke, das erfährt Jan bestimmt auch oft in seinen Abschiedsgesprächen. Ja, weil es einfach nochmal ja, einen ganz anderen Raum aufmachen kann.
Das ist richtig, das stimmt. Das ist eine ganz andere Art von Vertrauen, was in gewisser Weise, komischerweise, auch relativ schnell hergestellt wird. Hast du da auch das Gefühl?
Ja, auf jeden Fall. Und am Anfang, so mit 20, hat mich das total verunsichert, weil ich mir auch dachte, boah, krasser Scheiß. Aber letztendlich habe ich da gespürt, wie tief das Leben gehen kann. Also, dass wir uns nur auf so einer tiefen Ebene begegnen können, wenn wir das Sterben und den Tod in unser Leben integrieren. Und wenn wir immer auf der Oberfläche bleiben, dann kommen wir nie in die Tiefe. Und wir sind doch so viel mehr als nur unsere Oberflächlichkeiten. Und die Art und Weise, wie wir darüber erzählen, was wir heute alles produktiv geleistet haben. So, wir sind so viel mehr. Und ich glaube, es ist die Art und Weise, wie ich Menschen begegne und wie offen und auch verletzlich ich mich zeige. Und dass das eine Stärke ist. Und wenn ich so diesen Menschen begegne, egal, ob das die Hinterbliebenen sind oder die sterbenden Menschen an sich, dann, ja, dann ist da so ein grenzenloses Vertrauen da, weil es geht ja irgendwie um alles. Also es gibt nichts mehr, warum man sich verstellen müsste oder warum man irgendeine Rolle spielen müsste, irgendwelche Masken, die einem gesellschaftlich auferlegt wurden. Das fällt alles, habe ich so das Gefühl.
Johanna, wir haben beide in dein aktuelles Buch gelesen, Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens und haben uns ad hoc schon mal Schock verliebt in dich, weil du ein Benedikt-Welz-Zitat direkt auf den ersten Seiten schon hattest.
Voll toll. Ja,
und wir die größten Benedikt-Welz-Fans unter der Sonne sind. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, du hast gesagt, Gefühle wollen gefühlt werden, erst recht, wenn es um den Tod geht. Welche Rolle spielt denn die Angst, die man jemandem vielleicht auch nur bedingt nehmen kann? Korrigiere mich gerne.
Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig zu gucken, so, was ist meine eigene Angst und was ist wirklich die Angst von meinem Gegenüber. Und ich merke ganz oft diese Befangenheit und auch Hilflosigkeit im Kontakt mit Sterbenden, weil oft die Zugehörigen, und das schließt ja FreundInnen und Familie, Bekannte, alle ein. Ich mag das Wort Angehörige nicht genau deswegen, weil das nur die Familienangehörigen einschließt. Zugehörige ist für mich so viel passender. Da einfach zu gucken, ne, so, was ist mein eigenes Ding und was stülpe ich vielleicht gerade jemanden auch einfach nur über. Und das ist ja auch wie so ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, wenn wir auf so eine Station kommen wie die Palliativstation oder ins Hospiz oder. Und deswegen ist es für mich da, braucht es diese Unterscheidung und auch diese Bedeutsamkeit darin, wie wichtig es ist, sich mit der eigenen Endlichkeit auch selbst auseinanderzusetzen, weil wir irgendwann zwangsläufig damit konfrontiert werden. Und dann trifft es uns aber sehr hart, wenn wir uns vorher noch nie damit beschäftigt haben und das immer weggeschoben haben, als was andere betrifft, aber ja nicht mich. Was ich aber so wichtig auch finde, dass es wichtig ist, dass diese Angst da sein darf und dass die genauso wichtig ist wie alle anderen Gefühle auch. Also die reiht sich so ein, weißt du? Also die hat ihren Platz, aber die hat auch ihren Platz neben einer Wut oder einer Freude oder einer Traurigkeit. So, das, darf ja auch alles da sein und es darf auch alles parallel sein. Also wenn eine Angst da ist, dann kommt da drunter vielleicht auch noch was anderes. Aber sei erst mal ein bisschen in deiner Angst und die transformiert sich ja auch. So ist so wie manchmal, wenn Leute sagen so, oh, wenn ich jetzt anfange zu weinen, ich habe so Angst davor, dass ich nie wieder aufhöre. Aber du wirst wieder aufhören. Das ist ja aber auch so kurios, weil ich mir denke, wir versuchen dann immer mit irgendwelchen Ratschlägen zu kommen, weil wir es selber nicht aushalten, wenn unser Gegenüber vielleicht traurig ist oder Angst hat. Und dann geben wir irgendwelche Ratschläge. Aber wir würden ja niemanden es absprechen, wenn sich jemand krass freut und rumhüpft. Und wir sagen dann noch niemals, oh bitte, jetzt hör doch mal auf, dich so zu freuen. Ich kann es nicht aushalten, ich ertrag das nicht. Niemals im Leben. Aber bei Angst oder bei Traurigkeit, so, da sind wir ganz schnell in so einem, ich will schnell, dass es dir wieder besser geht. Ich kann das selber nicht aushalten. So erlebe ich das.
Gab es auch schon mal jemanden, der nicht begleitet werden wollte, der irgendwie gesagt hat, schön, dass es das Angebot gibt, aber ich möchte es alleine machen?
Ja, ich meine, es kommt auch immer drauf an. Meine Begleitungen sind jetzt nicht so, dass ich Menschen irgendwie immer wiederkehrend besuche oder so. Also manchmal sagen die ja auch einfach so, nö, ich habe jetzt heute keinen Bock, wenn ich im Hospiz bin. Ne? So, ich möchte einfach keinen sehen und fair enough. So. Also du entscheidest, was und wen du hier haben möchtest. So. Und ich bin da natürlich auch nicht eingeschnappt oder so, weil es geht ja nicht um mich. So. Also ich finde das so krass, dass oft irgendwie Bedürfnisse erst so konkret geäußert werden können, wenn es wirklich um das Ende geht. Also das rahmt nochmal ganz anders und auf einmal sind Menschen viel enger mit sich im Kontakt und artikulieren viel feiner, was ihnen gut tut und was nicht. Und natürlich ist das auch schon mal passiert, aber ich hatte tatsächlich bisher eher weniger die Erfahrung gemacht, dass Leute mich rausgeschickt haben oder gesagt haben, boah, ich möchte jetzt irgendwie gar nicht oder so. Aber klar, wenn die schlafen oder so, dann würde ich ja auch nicht gestört werden wollen. Hätte ich auch keinen Bock.
Was hast du denn von dem Umgang mit den Sterbenden für dein Leben gelernt?
Zeit auf jeden Fall sehr, sehr kostbar ist und wenn nicht, das Kostbarste, was wir haben. Und dass ich meine Zeit auch einfach deshalb anders priorisiere und einfach meine Zeit mit Menschen verbringen möchte, die mir gut tun und dass ich nichts mehr aufschiebe. Also ich habe ja vorher in Berlin gewohnt, jetzt gerade bin ich in Eckernförde und ich kannte niemanden in Eckernförde, ich war auch noch nie in Eckernförde und eine gute Freundin von mir hat gesagt, nachdem ich mein zweites Buch fertig hatte und gemeint habe, oh, ich muss hier raus, meinte sie so, ja, lass doch nach Eckernförde zu Ines, die hat eine Bar, wir schmeißen die am Wochenende und dann können wir sonst bei ihr wohnen und schreiben und eine gute Zeit haben. Und ich war so, okay, all in, so. Und dann habe ich mein WG-Zimmer in Berlin aufgegeben und jetzt sitze ich hier in Eckernförde und morgen habe ich wieder Barschicht.
Wir hatten uns unterhalten, Sie und ich, ob ich einen Stempel aufgedrückt bekomme, wenn sich mit mir unterhalten wird, dass sich halt sozusagen nur über den Tod unterhalten wird. Weil du jetzt sagtest, du machst dich ja selber frei von dem. Aber das spiegelt ja sicherlich trotzdem nicht immer das wider, wie andere auf dich zugehen. Hast du das Gefühl, dass dir öfters mal so ein Stempel aufgedrückt wird?
Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich glaube einfach, weil es gesellschaftlich einfach viel zu wenig Raum für diese Themen gibt und viele ja auch immer noch nicht wissen, dass es Trauerbegleitung gibt oder sowas oder auch eine Sterbebegleitung. So. Manche wussten, ich habe mal eine Umfrage gemacht, manche wussten noch nicht mal, was eine Palliativstation ist. So. Also genau, ich glaube, da verändert sich ja gerade total viel. Aber ja, man bekommt manchmal so diesen Stempel aufgedrückt, ah ja, die, mit der ich über den Tod reden kann. Und als ob es nichts anderes gibt. So. Aber mit mir kann man über alles reden. So. Aber auf der anderen Seite merke ich auch immer, weil das ist auch das, was ich eben bei den Sterbenden auch gelernt habe, so dieses ganz in der Präsenz zu sein und ganz im Moment und dass es nichts Wichtigeres gibt, als hier zu sein und den Menschen wirklich wahrhaft zu begegnen. Und das habe ich auch mitgenommen in meine Realität da draußen, so fernab von Palli und Hospiz. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen genau das brauchen. Also wirklich diesen Augenkontakt, diese Präsenz, mit dem Körper, nicht nur mit den Augen so, sondern mit allem, mit allen Sinnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen auch, dass wir uns gar nicht mehr wirklich begegnen, dass immer nur noch alles schnell gehen muss und dass wir manchmal Gespräche führen, was aber eigentlich nur aneinandergereihte Monologe entsprechen. Und wenn dann auf einmal wirklich dir jemand gegenüber sitzt, der dir wirklich zuhört und super interessiert ist, dann macht es ja wie so ein so bam und dann ist es wie so eine Blockade, die sich löst und dann kommt alles. Also ich hatte letztens auch eine Situation in der Bar und da saß einer vor mir und das war so krass, ohne Scheiß. Ich habe echt gedacht, ich fange gleich an zu heulen, weil ich es nicht fassen konnte, wie abgefahren das ist. Es war so eine fucking heftige Geräuschkulisse. Alle um uns herum, ich war ja hinter der Bar gestanden, war ein Trubel, eine Party und dieser Typ saß an der Bar, redet mit mir, schaut mich an und sagt mir so, und Johanna, ich bin so einsam. Und dann sitzt der Typ in dieser knallvollen Bar, laute Musik und Getratsche und der schaut mich an, das war, als ob die Zeit stehen bleibt. Das war so ein krasser Moment und dann habe ich mir gedacht, so ja, genau. Und das immer wieder mir auch zu verallgegenwärtigen, wie kostbar das ist und wie einsam viele Menschen sind, aber auch einfach dadurch bedingt, dass wir einander nicht mehr zuhören, nicht mehr uns begegnen können. So. Und irgendwie hat mich das tief traurig auch gemacht. Und es war aber auch so eine absurde Situation eigentlich.
Also ich kann dir versprechen, Jan und ich, wir hören dir sehr, sehr genau zu. Und wären wir nicht bei Radieschen von unten, würden wir auch 1000 andere Themen finden als das Sterben
das
und, deine, und dein Buch und den Job. Aber es ist halt auch wahnsinnig interessant. Und wir wollen gerne den Leuten draußen halt viel mehr mitgeben, einfach um dafür zu sorgen, dass dieser Fluchtreflex, den der Tod und das Sterben immer noch auslöst, ein bisschen ausgehebelt wird. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass dieser Raum manchmal gar nicht da ist und Leute denken, oh mein Gott, wie kann sie das machen? Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man sich fragt, wie schaffst du es, dich davon zu distanzieren und erlebt es nicht mit nach Hause zu nehmen? Machst du das überhaupt oder ist es vielleicht für dich gar keine Frage? Nimmst du das mit, weil es einfach zu deinem Leben gehört?
Genau, also tatsächlich, bevor mir diese Frage gestellt wurde, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Weil alle auch immer davon sprechen, wow, wie wichtig Supervision ist und so. Und immer diese Frage dann jetzt auch so, ja, nimmst du das nicht mit nach Hause? Ich könnte das nicht. Das macht mich so traurig und so bla. Und ja, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Also es war nie für mich eine wirkliche Frage, weil ich das immer irgendwie gut für mich integrieren konnte. Und natürlich gibt es auch manchmal Momente, die echt heavy sind. Aber ich glaube, ich habe ganz gute Regulationstools für mich. Oder auf jeden Fall auch ein stabiles Umfeld und Menschen an meiner Seite, mit denen ich dann auch mal darüber sprechen kann, wenn es einfach mal ein bisschen heavy ist. Aber eigentlich im Großen und Ganzen brauche ich manchmal eher mehr Support aus der eigentlichen Welt hier draußen. Also von diesen Oberflächlichkeiten, von diesem gesumgetriebenen Leistungsdruck, so, das macht mich manchmal unfassbar müde. Und da brauche ich eher manchmal einen Break und weiß manchmal nicht so ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Zeit auf der Palli oder im Hospiz.
Fragen an den Tod.
Wir haben hier eine Rubrik und da dürfen Leute alles fragen, was sie wollen. Ohne irgendwie Angst, dass es eine unangebrachte Frage ist oder ein Tabu ist oder sonst was. Also Jan hat schon erklärt, was Wachsleichen sind.
Ja.
Und in dieser Woche haben wir eine Frage rausgesucht von Sandra aus Wolfen.
Ich wollte mal wissen, ob Sterbehilfe in Deutschland erlaubt ist.
Also ich glaube, es ist erstmal total wichtig zu wissen, dass es verschiedene Formen eben davon gibt. Aber die Sterbehilfe oder der ärztlich assistierte Suizid war bis Ende Februar 2020 ja strafbar und dann wurde das aber aufgelöst und der Paragraph eben für nichtig erklärt. Und das heißt, Organisationen wie Dignitas oder so, die können natürlich jetzt auch in Deutschland arbeiten. Oder es gibt ja auch die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben. Genau. Und dann muss man aber auch einfach natürlich unterscheiden und darum wissen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ne? Also so die passive Sterbehilfe bedeutet einfach, dass auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. Zum Beispiel der Verzicht auf Nahrung, auf Beatmung oder Bluttransfusionen zum Beispiel. Und bei der indirekten Sterbehilfe geht es eher um Schmerzlinderung. In der Palliativmedizin spricht man da ja dann auch von palliativer Sedierung. So. Also ich glaube, dieses Themenfeld ist einfach sehr weit und sehr breit. Da kann man ganz schön tief reinsteigen. Und die aktive Sterbehilfe, die ist aber auf jeden Fall in Deutschland verboten, weil es dann darum geht, eben ein tödlich wirkendes Mittel zu verabreichen. Und beim ärztlich assistierten Suizid wird das eben nur gereicht. Der Mensch, der sich dafür entschieden hat, muss es selber einnehmen. Und genau, das so vielleicht in Kürze. Aber natürlich gibt es einfach ganz viel Informationen auch im Netz. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation und auch einen ganz, ganz tollen Podcast von einem sehr, sehr guten Freund von mir, Die Suche nach dem guten Tod, kann ich auch sehr, sehr empfehlen, von Lukas Schreiber. Und der hat unterschiedliche Menschen besucht und mit denen darüber gesprochen. weil es einfach sehr divers ist und so individuell. Und ich glaube, ja, deswegen ist es auch so schwierig, da ein Gesetz für zu finden, weil es einfach sehr viel aufmacht. Genau.
Hast du eigene Vorstellung, wie du sterben möchtest? Beziehungsweise auch, was nach deinem Tod dann mit dir passieren soll?
Also ich habe ja schon vor ganz, ganz vielen Jahren, als das noch gar nicht in Deutschland möglich war, ich bin auf Recompose aufmerksam geworden in Washington D.C. und ich fand es ultra geil, kompostiert zu werden, weil das einfach was sehr Nachhaltiges betrifft. Ich möchte unbedingt beerdigt werden. Und lustigerweise bin ich jetzt gar nicht mal gerade so weit weg von diesen ganzen Waben. Und ich finde das einfach super, super spannend und ganz, ganz toll. Und das würde ich mir wünschen. Aber ja, letztendlich weiß ich auch einfach nicht, wie ich sterben werde. Und das kann sich auch immer wieder verändern. Ne? Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich mal damit auseinandersetzt und sich Gedanken macht, eine Patientinnenverfügung ausfüllt und eine Generalvollmacht und ach, weiß ich nicht. Genau, einfach sich damit schlau macht, aber auch vielleicht sich überlegt, wie könnte meine Beerdigung aussehen oder meine Abschiedsfeier, was für Songs sollen da gespielt werden. Also ich finde, es gibt ja viele Möglichkeiten, das auf eine ganz, vielleicht auch leicht verspielte Art irgendwie zu tun.
Songs zum Sterben.
Hast du einen Song, der dich auch so ein bisschen dein Leben lang begleitet oder den du ganz gerne gespielt haben möchtest?
Das wechselt bei mir immer. Das ist so schwierig. Ich finde es echt schwierig, weil das immer ein bisschen durchwechselt. Aber was mich schon auch sehr geprägt hat, ist City of Angels von 30 Seconds to Mars. Den finde ich irgendwie toll.
Dann packen wir den auf die Songs zum Sterben Playlist.
Ja! Geil! Super! Finde ich grandios. Ja.
Und bedanken uns ganz recht herzlich für deine Zeit und legen noch einmal mehr allen Menschen, die sich vielleicht jetzt auch nach dem Gespräch ein bisschen mehr ans Thema rantrauen und sagen, ich habe mich schockverliebt in diese Frau, Johanna Klug, wie die so ist, wie die redet, was die macht. Lest doch mal in ihr aktuelles Buch. Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens, heißt es. 10 Einsichten Sterbender, die uns erfüllter leben lassen.
Viel Spaß beim Lesen.
Und wir sagen danke für deine Zeit.
Ja, und danke, dass gerne du sowas machst.
Oh, ja, gern.
Was hat Johanna vorhin gesagt? Wie will sie bestattet werden? Composting?
Composting, genau.
Erklär mal, ich wollte nicht so dumm dazwischen fragen. Ja, aber gut. Jetzt?
Mehr oder weniger wird der Verstorbene runtergekühlt, wird in Stickstoff getaucht und wird gerüttelt und dann mit Erde vermengt. Und das.
Was ist man dann?
Dann ist man Erde.
Man zerfällt dann?
Ja, und das ist.
Man wird runtergekühlt?
Man wird auf minus 18 Grad gekühlt.
Mein Körper
zerfällt. Und dann auf 196 Grad minus.
Mein Körper zerfällt dann.
Dein Körper zerfällt dann.
Der wird in Einzelteile, mit meinen Organen drin.
Ja, wird dann gerüttelt.
Jan Edler, ich muss mich erholen. Composting, oh mein Gott. Ich werde runtergekühlt, geschüttelt und mein Körper zerfällt. Das ist dann sehr nachhaltig, oder was?
Das ist sehr nachhaltig.
Und wo kommt mein Quark dann hin? Ich bin ja dann, was bin ich, Erde dann?
Dann bist du Erde, dann kommst du in die Erde.
Auf eine Wiese?
Zum Beispiel, oder in ein Grab, das geht natürlich auch.
Aber was ist darin jetzt besser, als wenn du Asche in eine Urne packst und dann in die Erde?
Es verbraucht weniger Energie.
Ich bin fix und fertig, Jan Edler. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss, Dizzy Metzger.
Ach so, und solltet ihr noch eine Frage haben, immer gerne her damit. Ihr erreicht uns über mdrjump.de. Wir freuen uns auf euch.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.